Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
Die Gruftschrecken begeben sich völlig arglos in ein Labyrinth, wo sie sich sowohl im Wust der Tabellen verlaufen, als auch mit ihren in Sekundenschnelle erstellten Charakteren auf einen äußerst paranoiden Panzerplattenwaschbären treffen und zur Erkenntnis kommen, dass Mäuse und Ratten sowie ihre Erschaffer wirklich zwei oder vier völlig unterschiedliche Dinge sind.
Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der wir eigentlich in eine Krypta hinabsteigen wollten, aus Zeit- und Termingründen aber lieber durch ein Labyrinth irren. Wir besprechen heute das Mini-Regelwerk Maze Rats von Ben Milton oder wie es im Deutschen heißt, Ratten im Labyrinth, das von Carsten Damm übersetzt wurde, beim Verlag Pro Indie erschienen ist und zu schmalem Preis zu bekommen ist. Um die Frage zu beantworten, was genau Ratten im Labyrinth ist, werfen wir mal einen Blick in die Einleitung oder wie es hier heißt, die Einführung dieses Heftes. Und hier erfahren wir, dass es sich ganz überraschend um ein Fantasy-Rollenspiel handelt, bei dem die spielenden Charaktere übernehmen und wir eine Spielleitung haben, der die anspruchsvolle Rolle zukommt, die Welt und ihre BewohnerInnen zu erschaffen und darzustellen. Für diese Rolle braucht man gute soziale Fähigkeiten, Vorstellungskraft und Ideenreichtum. So steht es zumindest in diesem Heft. Immerhin wird dann hier aber auch erläutert, dass das Regelwerk die Spielleitung bei genau diesen Aufgaben unterstützt. Man wird also nicht alleine gelassen mit dieser Mammutaufgabe. Und wir gucken heute also einmal, ob das Spiel hält, was es verspricht. Und Moritz erklärt uns, wie man dieses Spiel überhaupt spielt und wie man Charaktere erschafft.
Ja, ich möchte direkt schon mal da reingrätschen und sagen, ich weiß nicht, ob eine unbedarfte Spielleitung hier unfassbar gut unterstützt wird. Aber okay, dazu vielleicht später mehr.
Nimm mir mein Fazit nicht weg.
Und zack, in your face Fazit. Ja, die Spielregeln gibt's auf einer Seite. Wir haben hier dieses schicke Querformat, was ich sehr mag, was im Regal total bescheuert ist, weil sich nicht vernünftig einsortieren lässt. Man stellt das dann hochkant, hat den Buchrücken dann oben oder unten. Total dämlich, aber ich mag das. Ich mag dämliche Sachen. Ja, im Prinzip gibt's auch nicht viel an Regeln. Für Konflikte oder Situationen, die nicht klar sind, gibt es den Risikowurf. Der erfolgt mit einem 2W6 oder, wie wir nicht-rollenspielerischen Leute sagen, zwei sechsseitigen Würfeln. Und es kommt der jeweilige Attributsbonus dazu. An Attributen gibt es Stärke, Geschicklichkeit und Willenskraft. Das Ziel ist es, 10 oder höher zu würfeln. Was bedeutet, statistisch gesehen scheitern Risikowürfe verdammt häufig. Deswegen sollten sie also vermieden werden und die SpielerInnen sollen gucken, dass ihre Charaktere Sachen machen, wo gar nicht erst gewürfelt werden muss. Ich kann an dieser Stelle schon sagen, dass ich insgesamt natürlich ganz starke Mausritter-Vibes habe, aber ja. Come on, das wird vielleicht mit dem Autor und so zusammenhängen. Sagen wir bestimmt auch später noch was zu. Es gibt dann auch dieses furchtbar schicke, moderne mit Vorteilwürfeln, was die hippen jungen Leute ja sowieso so gerne machen. Dann darf man mit 3W6 würfeln und die beiden höchsten Würfel zählen. Es gibt vergleichende Risikowürfe, wo dann ich gegen irgendwen oder irgendwas anderes mit meinem 2W6 plus Attribut gegen dessen 2W6 plus Attribut würfel, die höhere Zahl gewinnt. Was cool ist, es gibt eine kleine Tabelle für Reaktionen von NSC mit einem 1W6. Bei einem 1 sind sie feindlich, bei einer 6 hilfsbereit, bei allem dazwischen sind sie alles dazwischen. Sollte es zu einem Kampf kommen, gibt es einen Initiativewurf. Und ich finde das lustig, dass die Initiative das Mini-Mini-Mini-Kapitelchen vor dem Kampf steht, denn eigentlich gehört sie ja schon dazu. Auch hier ist es die Initiative, die ich für meine oldschooligen Runden sowieso immer wähle. Beide Seiten würfeln mit einem W6, die höhere Seite gewinnt und kann komplett durchhandeln, bis die andere Seite dran ist. Was ich allerdings nicht mache, ist, dass ich das in jeder Runde einzeln auswürfel. Das wird nämlich hier so gemacht, sodass es wirklich sein kann, dass eine Gruppe zweimal dran ist, was verheerend sein kann, aber eigentlich ein ganz cooles Zufallselement ist. Ich habe kurz überlegt, ob ich das in Zukunft so machen soll, mich dann aber dagegen entschieden. Im Kampf wird dann auch wieder mit 2W6 plus Angriffsbonus gegen den Rüstungswert des Gegners gewürfelt. Schaden ist dann direkt die Höhe der Differenz, was auch immer sehr elegant ist, wenn sowas mit einem Würfel abgedeckt wird. Wobei eigentlich natürlich alle RollenspielerInnen gerne würfeln und ihnen so ein Würfelwurf geklaut wird. Aber okay, die Waffen spielen fast keine Rolle. Es gibt zwar unfassbar viele, die ich mir kaufen kann, aber die einzige Auswirkung ist, dass schwere Waffen plus 1 auf diesen Angriffsbonus zählen und unbewaffnet minus 1. Nun ja, ein saucooler Mechanismus. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob das in Mausritter genauso war. Ich kann ein Schild bei mir tragen und den kann ich dann opfern, um einmal komplett dem Schaden zu entgehen. Also da schmeiße ich dann den Schild so einmal zwischen den Angriff und mich, der Schild wird zertrümmert, aber ich nehme keinen Schaden. Hört sich cool an, hat er bestimmt für Mausritter auch verwendet. So einen lässigen Mechanismus wirst du auf jeden Fall immer wieder verwenden und bei 0 oder weniger Trefferpunkten bist du einfach tot. Dann gibt es den klassischen Moralwurf, den ich auch immer sehr wichtig finde. Nicht alle und jeder kämpft bis zum Tode. So ist das ein Willenskraft-Risikowurf. Beispielsweise, wenn Anführerin stirbt oder verloren geht oder die halbe Gruppe aufgerieben wird. Sehr cool ist auch der Heilungsmechanismus. Eine Mahlzeit plus einmal schlafen bedeuten einen Trefferpunkt zurück und 24 Stunden an einem sicheren Ort ruhen komplette Trefferpunkte zurück. Etwas mysteriös finde ich die Traglastregeln. Da wurde dann zu Mausritter hin doch etwas gelernt. Ich kann nämlich in den Händen Dinge tragen, ich kann bis zu 2 in den Gürtel stecken und dann kann ich den Rucksack mit so vielen Dingen füllen, wie es der gesunde Menschenverstand angibt. Ich habe bestimmt schon oft erzählt, dass wir in meiner Runde mal einmal getestet haben, wie viele Ölfläschchen in einen Rucksack passen, weil die Gruppe permanent 700 Ölfläschchen ungefähr dabei hatte. Und wir kamen so, ich weiß es nicht mehr genau, wir haben das dann mit so Stuppis, mit diesen kleinen, dicken 0,33er Bierflaschen getestet und es kamen so um die 25 rein. Aber mit dem Rucksack hinten drauf konnte man dann schon gar nicht mehr so richtig gut sich bewegen. Und man sollte damit auch besser nicht auf den Rücken fallen, dann wäre das nicht gut ausgegangen. Das kann ich schon mal sagen. Ja, eine komische Traglastregel. Komisch. Ich sag nur komisch. Schwierig. Ganz schwierig. Dann gibt es Stufenaufstiege und zwar nach einem Abenteuer kriege ich Erfahrungspunkte, was ich geil finde. Es gibt einen Erfahrungspunkt einfach dafür, dass ich am Tisch erschienen bin. Saugut. Den würde ich mir immer verdienen. Dann 2 EP pro Nase, wenn eine schwierige Herausforderung gemeistert wurde. Und 3 EP pro Nase, wenn eine imposante Herausforderung gemeistert wurde. Und dann gibt es Stufen bis Stufe 7, wo dann immer Trefferpunkte, neue Pfade, Zauber und alles Mögliche, vielleicht bessere Angriffsbonus dazu kommen. Ja, absolut klassisch und oldschoolig und wie sich das gehört. Ja, du willst mit mir einmal einen Charakter erschaffen, habe ich gehört.
Ja, auf jeden Fall.
Dann schnapp dir doch mal ein paar 6-seitige Würfel.
Habe ich zur Hand.
Ich versuche mal gerade, warte, natürlich habe ich doch hier hinten mein professionelles Mäppchen, damit ich das kurz mitschreiben kann. Würfel doch mal bitte einen 6-seitigen Würfel für deine Attribute.
Ich habe eine 1 gewürfelt.
Das ist schön, das ist aber noch nicht mal schlecht und das ist einfach nur die Verteilung. Das ist nicht mal die Qualität deiner Werte. Du hättest Stärke plus 2, Geschick plus 1 und Willenskraft plus 0. Dann beginnst du mit einem Angriffsbonus von plus 1. Du hast einen Zauberspruch. Den darfst du dir gleich, wenn du dran bist, gerne auswürfeln, denn du wirst uns gleich die Magie vorstellen.
Ja.
Und du kannst dir jetzt einen der folgenden 4 Pfade auswählen. Möchtest du ein Streuner, ein Dieb, eine Dachratte oder ein Gauner sein? Und nicht zu verwechseln mit Dachlatte übrigens, ganz schwierig. Streuner, Dieb, Dachratte oder Gauner? Ich schätze dich mehr so als Dachratte ein, muss ich sagen.
Nee. Dafür habe ich viel zu viel Höhenangst. Ich nehme lieber den Dieb.
Dann kannst du Flickschustern, Taschen, Diebstahl und Schlösser öffnen, wie sich das gehört. Jetzt würfelst du mal schick mit einem W6 und dann nochmal eine W6 für einen Gegenstand, den du bekommst.
Ich habe eine 5 und eine 1.
Jawohl. Ja, du schaust ein Stückchen Draht, das kann nie schaden. Und wir würden jetzt weitere Gegenstände auswürfeln. Dafür bin ich aber zu faul. Dein Charakter kriegt nicht mehr. Der ist ein Dieb. Der soll sehen, wo er bleibt. Alle SC beginnen mit leichter Rüstung, einem Schild und 2 Waffen. Da wirst du dir natürlich irgendwelche Dolche oder irgend so ein Diebes-Schnickschnack aussuchen. Ich kenne euch Diebe doch. Dann kommen wir zu den spannenden Sachen. Wie siehst du denn aus? Ich hätte gerne mal einen W6 und dann noch einen W6.
3 und 4.
3 und 4. Oh, du bist stattlich. Das ist sehr gut. Du bist also mehr so der Social-Dieb. Das Face. Dann ein physisches Merkmal fände ich super. Nochmal ein W6 und dann einen W6.
1 und 2.
Oh, du hast eine gebrochene Nase. Ja. Hoffentlich kam die wieder halbwegs zusammen. Wie ist denn dein Hintergrund? Bitte ein W6 und dann ein W6.
6 und 1.
Oh, du bist ein Gossenkind. Dann klärt sich auch das Nasending. Da wird sicher mal Probleme gegeben haben.
Definitiv.
Jetzt schauen wir doch mal, wie das mit deiner Kleidung aussieht. Ich würde vorschlagen, ein W6 und ein W6 solltest du würfeln.
1 und 3.
Oh, du hast blutbefleckte Kleidung. Vielleicht ist das mit der Nase noch nicht so lange her. Jetzt deine Persönlichkeit. Ich bin sehr gespannt. Ein W6 und ein W6.
Eine 1 und eine 1.
Oh, das Ganze hat dich bitter gemacht, dieses Leben in der Gosse, diese gebrochene Nase, die du nicht richtig richten konntest. Schwierig. Du hast eine sprachliche Angewohnheit. Bitte mal einen W6 und einen W6.
Eine 3 und eine 2.
Ja, ich mag das, dass du deinen Humor behalten hast. Trotz deiner Bitterheit lachst du häufig und gerne. Also alles cool. Jetzt brauchst du noch einen kurzen und einprägsamen Namen. Startest das Spiel auf Stufe 1 und mit 0 Erfahrungspunkten. Und komm, den Namen, den gönnst du dir doch noch. Also ganz spontan. Dieser bittere, oft lachende Dieb mit der gebrochenen Nase und der stattlichen Figur.
Ach, ich bin so unkreativ für Namen.
Okay, dann... Günther ist immer gut.
Sehr gut. Günther der Dieb.
Günther der Dieb, der oft lacht.
Wir machen weiter mit der Magie. Die ist bei Ratten im Labyrinth genauso tabellenlastig und modular, wie wir das noch in allen anderen Teilbereichen des Spiels kennenlernen werden. Charaktere, die zaubern können, verfügen über genau einen Zauber, den sie einmal pro Tag anwenden können und erst dann wieder, wenn sie gerastet haben. Das Regelwerk spricht hier vom nächsten Morgen. Man erschafft Zaubersprüche, indem man mit 2W6 würfelt, genauso wie bei der Charaktererschaffung. Man würfelt auch aus, welche Effekte sie haben und überlegt dann gemeinsam aufgrund der Würfelergebnisse, welche genauen Auswirkungen dieser Zauber haben könnte. Und falls der Effekt Schaden erzeugt, muss man dann auch hier gemeinsam überlegen, also mit der Spielleitung zusammen, wie viel Schaden der Zauber denn verursachen könnte. Neben den Tabellen für die Zauber bekommen wir aber auch noch eine Tabelle für mögliche Mutationen, Geistesstörungen und Omen und magische Katastrophen, die dann wohl eher von der Spielleitung genutzt werden könnten. Und wir unterziehen das Ganze natürlich jetzt mal schnell einem Praxistest und erschaffen einen Zauber für Günther den Dieb. Und Moritz, du kannst schon mal auswürfeln, und zwar mit einem W6 und einem W6, welche Effekte wir denn auswählen müssen.
Ich habe eine 3 und eine 4.
Eine 3 und eine 4, das heißt, wir haben einen physischen Effekt und eine physische Form. Was auch immer das heißt, das werden wir jetzt herausfinden. Jetzt brauche ich nochmal 2 W6.
Eine 2 und eine 4.
Eine 2 und eine 4, das heißt, verdoppelnd ist schon mal der physische Effekt.
Ja.
Und jetzt brauchen wir noch die physische Form, das heißt, wir brauchen nochmal 2 W6.
Eine 2 und eine 2.
Eine 2 und eine 2. Das heißt, das ist die verdoppelnde Klaue. Und jetzt müssten wir gemeinsam überlegen, was dieser Zauber macht.
Günther der Dieb kann in jeder Situation, also auch wenn er so an einer Fassade gerade hängt, was er ja nicht gerne tut, weil du ja ein bisschen Höhenangst hast, kann er mit der Kraft seines Geistes einfach 2 Klauen erscheinen lassen, welche seine Gegner angreifen, die gerade versuchen, ihn zu fangen und ins Gefängnis zu bringen. Da hat Günther nämlich keine Lust drauf.
Sehr gut. Ich hätte jetzt daran gedacht, dass er vielleicht noch 2 zusätzliche Hände erschaffen kann, um Sachen zu tragen oder zu stehlen oder ähnliches. Das finde ich auch nicht schlecht.
Oh ja, stimmt.
Als Dieb ist das sehr hilfreich.
Um noch mehr Diamanten zu tragen.
Richtig. Ja, und so schnell erschafft man dann einen Zauber und muss dann halt ein bisschen kreativ werden, um sich zu überlegen, wie das Ganze regelseitig dann aussehen kann. Gut, wir machen weiter mit den Monstern.
Da habe ich schon vorgearbeitet. Ich wollte nicht dich so viele W6 würfeln lassen, denn ja, hier steht, dass Ratten im Labyrinth davon ausgeht, dass die meisten Wesen entweder menschlich oder wenigstens humanoid sind oder aber Tiere natürlich. Deswegen gibt es auch kein festes Monsterhandbuch oder Monsterwerte oder so, sondern auch hier gibt es wieder ein Baukastenprinzip. Und in diesem Baukastenprinzip würfel ich aus Merkmale, Besonderheiten, Fähigkeiten, Taktiken, Wesenszüge und Schwächen. Und ich habe mal gewürfelt und das Vieh passt unglaublich gut zusammen im Endeffekt, aber es ist mal wieder reiner Zufall. Passt auf, ich habe einen Waschbär erwürfelt und ich stelle mir halt natürlich hier schon einen etwas größeren, etwas gefährlicheren, sehr aggressiven Waschbärtyp vor. Der ist mit Platten bedeckt. Diese Platten schillern im Licht und vielleicht kann er sich damit auch tarnen und irgendwie so die Hintergrundfarbe annehmen. Sie sind magnetisch. Was ziemlich cool ist, weil, weiß ich nicht, damit kann er saucoole Sachen machen. Und am Schluss habe ich dann als Schwäche Hitze ausgewürfelt. Das ist ja logisch, denn wenn diese Eisenplatten heiß werden, ist das extrem unerfreulich für diesen Waschbär. Was großartig ist, ist, dass er zuerst den frechsten Gegner angreift. Das mochte ich sehr. Und noch dazu ist er paranoid. Das heißt, der wird wahrscheinlich relativ schnell dann zuschlagen, weil er denkt, dass alle ihm was Böses wollen. Und wenn man dann noch frech kommt, dann sieht das ganz bitter aus für sämtliche GegnerInnen dieses Plattenwaschbären. Ja, und in der Tat kam jetzt ein Ergebnis heraus, was etwas Besonderes ist. Also was wirklich nicht so von der Stange ist. Und irgendwie passte das alles aus Versehen zusammen. Ich hätte auch fürchterlichen Rotz auswürfeln können, wenn ich mir mal die vielen Tabellen angucke. Aber dieser Waschbär passte ganz cool zusammen. Und dann gibt es so einen Mini-Abschnitt, was diese Viecher dann für Werte kriegen. Und dann war es das auch schon für die Monsterseite. Denn wir haben es noch nicht gesagt, wir werden das später beim Layout nochmal sagen. Im Prinzip ist alles auf einer Seite immer aufbereitet. Manchmal 2, manchmal so eine halbe. Aber grob habt ihr immer eine Seite, wo ihr sämtliche Infos zu irgendwas habt. Ja, das waren die Monster.
Dann machen wir weiter mit den NSC. Und im NSC-Kapitel begegnen uns unfassbar viele Tabellen.
Oh.
Auf zwei Seiten. Das heißt, hier haben wir zwei Seiten dafür. Aber mit deren Hilfe kann man interessante NSC auswürfeln, was deren Hintergrund, Namen, Ziele, Stärken, Schwächen, Aufträge, Aussehen, Methoden, Persönlichkeit, Ruf und umfasst. In diese Tabellen sind unglaublich viele Ideen eingeflossen, die man nutzen kann, um NSC zu erschaffen. Und außerdem bekommen wir im Kapitel noch eine Tabelle mit dem Titel Der Morgen danach, auf der man die Nachwirkung einer langen Feier auswürfeln kann. Und das finde ich sehr Conan-esk und sehr, sehr cool. Das gehört einfach dazu. Das ganze Geld wurde verprasst. Und ich würde sagen, wir würfeln jetzt kein NSC aus, sondern wir würfeln nur einmal auf der Tabelle am Morgen danach und gucken mal, was Günther der Dieb so in der Nacht getrieben hat. 2W6 natürlich.
Moment mal, würfeln wir aus, was er getrieben hat oder was, nachdem er das Geld beim Raub einkassiert hatte, was dann passiert ist?
Das hängt ganz davon ab, du musst mal würfeln.
Ich habe eine 5 und eine 6, das sind noch schön hohe Zahlen, da passiert Günther doch sicher was Tolles.
Eine 5 und eine 6, okay. Er hat anscheinend einen Vertrag unterzeichnet, was auch immer das für ein Vertrag ist und wozu ihn dieser Vertrag zwingt, man weiß es nicht. Vielleicht muss er ja irgendeinen besonderen Edelstein stehlen oder sonst irgendetwas erledigen.
Willkommen in der Kriegsmarine, Günther.
Auch das könnte ihm zustößen, man weiß es nicht. Ja, aber was für einen Schatz könnte Günther denn stehlen? Dazu hast du dir das Kapitel Schätze und Ausrüstung angeguckt.
Ach so, ich hatte schon gewürfelt. Okay. Naja gut, hier gibt es halt die Standardausrüstung, wieder einige Waffen, einige Rüstungen, aber wie ich schon eingangs sagte, die spielen nicht die große Rolle, was das eigentliche Spiel angeht. Aber es gibt auch Häuser und was auch immer ihr euch wünscht. Dazu gibt es wieder Tabellen mit Bücher zu Wissensgebieten, was ich ziemlich cool finde, denn die haben einen effektiven Nutzen am Spieltisch, denn ihr würfelt noch zusätzlich einen W6, um zu gucken, wie viele Fragen zu diesem Wissensgebiet in dem Buch beantwortet werden. Finde ich eine geile Hilfe, die ganz sicher bei einigen Abenteuern weiterhilft. Es gibt Tränke. Die schlechte Nachricht ist, Tränke können nur experimentell bestimmt werden. Also ihr werdet niemals ein kleines Schildchen darauf haben, wo drauf steht Heiltrank oder hellgrün ist immer Heiltrank oder so. Nee. Hier müsst ihr das schon antesten, um zu gucken, was das macht. Dann gibt es alle möglichen Schätze vom Alchemie-Rezept über königliche Gewänder bis hin zu Stickereien, was auch immer. Diese Schätze haben dann auch Eigenschaften, die ich auswürfel. Es gibt eine Tabelle für wertvolle Materialien und es gibt magische Zutaten. Da ist auch wieder alles zwischen Sargnägeln, der Hand eines Mörders oder Sternenmetall. Ja, im Prinzip wieder sehr viel Dinge, die meine Fantasie anregen. Aber wenn ich so ein ganz vulgäres Rollenspiel leiten möchte, sind sie komplett für die Füße. Dann kann ich das alles komplett vergessen und diese Seite rausreißen und dem Hund zum Spielen geben oder der Katze. Aber ich find's cool, saugute Tabellen mit wirklich interessanten Sachen drauf, die nicht von der Stange sind.
Ja, ähnlich geht es dann auch weiter, denn wir sprechen über das Kapitel. Ich sage das Kapitel und meine die eine Seite zur Stadt. Und mit Hilfe dieser einen Seite oder den Tabellen, die darauf stehen, kann man tatsächlich eine komplette Stadt beziehungsweise eine Idee für eine komplette Stadt entwickeln. Wir können hier ein Thema festlegen, Gebäude, Bezirke, Aktivitäten, Straßen, Fraktionen, also alles, was man für so eine Stadt braucht. Und gerade bei den Fraktionen hat mir da gefallen, dass man auch die Ziele und die Besonderheiten dieser Fraktionen auswürfeln kann, sodass die dann auch miteinander in Interaktion treten können. Da hat man direkt eine sehr schöne Idee, wie das Ganze aussehen kann, wer da die Player in Anführungsstrichen sind in dieser Stadt. Auch das hat mir gut gefallen, das wirft die Fantasiemaschine im Kopf wirklich an und dann hat man hinterher eine schöne Idee, wenn man mal spontan eine Stadt braucht. Wer kennt das nicht?
Ja, ich kann ansatzlos für die Wildnis genauso weitersprechen, denn auch hier gibt es wieder viele Tabellen, wo ich auswürfeln kann, welches Gebiet, welche Landmarken, welche Strukturen, was für Besonderheiten, was finde ich dort, was für Aktivitäten können dort passieren, welche Gefahren lauern dort, was für Pflanzen gibt es, welche giftigen Pflanzen gibt es dort. Und ich habe mal für euch exemplarisch ein Gasthaus ausgewürfelt. Nämlich das Gasthaus wird bestimmt durch ein Adjektiv und ein Substantiv. Mein Gasthaus heißt die grölende Kerze oder zur grölenden Kerze, das ist vielleicht noch schöner. Und es wird eine Eigenart dazu gewürfelt und zur grölenden Kerze, dieses wunderbare Gasthaus, bewegt sich auf magische Weise. Das heißt, du reist dann einfach weiter, während du im Gasthaus übernachtest, kommst du an der nächsten Stadt an, wenn es gut läuft, oder es reist in die falsche Richtung, wenn es schlecht läuft. Das schauen wir mal. Vielleicht kann man ja auch die Wirtin bestechen. Who knows? Ja, die Wildnis.
Dann bleibt noch das Labyrinth. Also die Dungeons bei Ratten im Labyrinth heißen ja Labyrinthe. Die kann man ebenfalls auswürfeln und zwar bekommen wir hier Tabellen für den Eingang, die Form, den Grundriss, den Zerfall, die Belohnung, die Aktivität, also für Räume, die Tricks, in Klammern Rätsel, Gefahren und Fallen. Auch hier gibt es dann wieder jede Menge Ideen, wie das Ganze aussehen könnte. Sollen wir das zumindest noch mal einmal ausprobieren, Moritz, und ein bisschen ein kleines Labyrinth auswürfeln?
Ich bin ganz aufgeregt, ja, können wir machen.
Dann würfel mal für den Eingang. Wie kommt man in dieses Labyrinth?
Immer 2W6, ich habe gerade die Tabelle zugeschlagen.
Genau, immer 2W6.
Dann habe ich eine 2 und eine 3.
Eine 2 und eine 3, das heißt, man muss durch den Schatten eines Dolmen schreiten, was immer das heißen mag.
Das ist das Portal unter den Sternen, ich mag das. Sehr guter Trichter im DCC-Grundregelwerk. Okay, weiter.
Dann haben wir die Form, würfel mal 2W6 wieder.
Eine 4 und eine 6.
Eine 4 und eine 6. Es ist ein Museum.
Ja.
Dann darfst du mal den Grundriss auswürfeln.
Eine 3 und eine 1.
Eine 3 und eine 1. Es ist geradlinig. Für so ein Museum gar nicht schlecht.
Ja, damit die Leute sich nicht verlaufen.
Würfel mal auf den Zerfall.
Eine 3 und eine 6 wieder.
Eine 3 und eine 6. Es wurde mal überschwemmt, deswegen ist es anscheinend kein Museum mehr. Die Frage ist natürlich, was man darin für eine Belohnung erhaschen kann. Dazu würfelst du auch nochmal 2W6.
Eine 2 und eine 1.
Eine 2 und eine 1. Man kann dort einen einflussreichen Verbündeten finden.
Ja, schön. Die Museumsdirektorin, die weiß alles über die Wesen dieser Welt.
Ja, wir würfeln mal noch schnell einen Raum aus, einen Beispielraum dafür. Auch nochmal 2W6 bitte.
1 und 2.
1 und 2. Es ist die Baracke. Wie die ins Museum passt, gute Frage.
Wobei ich ja immer beim Übersetzen das alte Barackenproblem habe, weil eigentlich meistens eine Kaserne gemeint ist und kein zerfallenes Haus.
Ja.
Aber da wollen wir an dieser Stelle nicht drüber streiten. Gut, was soll ich weiterwürfeln? Ich habe eine 3 und eine 6.
Gib uns noch ein Raumdetail. Ein 3 und eine 6.
Jawohl.
Wir haben verblasste Wandmalereien. Das passt natürlich super zu einem Museum, ja, das schon mal überschwemmt wurde.
Richtig, richtig.
Also man sieht, man bekommt hier schnell eine Idee dafür, wie so ein Dungeon aussehen könnte. Die Ausgestaltung für dieses Dungeon, darüber erfahren wir gleich mehr, wenn wir über das letzte Kapitel dieses Heftes reden. Jetzt erzählt uns Moritz erstmal etwas über das Spielleitungshandbuch und wie man Sitzungen vorbereitet bei Ratten im Labyrinth.
Das Spielleitungshandbuch hört sich nach mehr an, als es ist. Aber ja, pass auf. Wir haben zuerst eine halbe Seite ein Spielbeispiel. Das hat mich total genervt. Das ist zwar schön und vielleicht das, was man schon zu Beginn mal kurz hätte machen sollen, aber da hätte ich in der Tat gerne ein exemplarisches Abenteuer gehabt, um schon mal minimal ins Fazit einzusteigen. Spielbeispiel, geh mir weg damit. Dann kommen drei Grundsätze und an dieser Stelle kann ich sagen, zwischendurch habe ich natürlich erfahren, während der Aufnahme wurde mir zugespielt, dass wir von einem anderen Autor reden. Ben Milton ist wohl so ein anderer, neuerer Hoshi als der von Mausritter. Aber wegen dieses Spielleitungskapitels dachte ich, oh, Mausritter-Alarm. Denn der erste Punkt ist eine Situation statt Handlung. Da habe ich mir nur notiert, hell yeah. Ich bin ja auch jemand, der denkt, ich möchte nicht eine Geschichte vorerzählen, sondern ich stelle die Gruppe vor Situationen und es soll die eigene Geschichte der Gruppe daraus geschrieben werden. Der zweite Punkt ist Spielerinnenfähigkeit statt Charakterfähigkeit. Da habe ich mir notiert, praise Jesus. Denn natürlich ist auch das so einer der Punkte, den ich immer als Oldschool-Merkmal hervorziehe aus der Mottenkiste, dass du halt dein ganzes Abenteuer drauf abstellst, was die SpielerInnen können, nicht was die Charaktere können. Und das heißt, ich muss auch Probleme stellen, die mit gesundem Menschenverstand lösbar sind, die keine einfachen Lösungen haben und die vielleicht sogar mehrere Lösungswege besitzen. Das ist so das, was Ben Milton sich daraus abgeleitet hat. Und das dritte ist, ich soll der Gruppe Werkzeuge geben statt Waffen. Ihr habt es schon gehört, sobald ich kämpfe, wird es schwierig. Aber wenn die Gruppe einen coolen Gegenstand zur Verfügung hat, wird sie den irgendwie nutzbringend einsetzen, anstatt immer nur draufzuhauen mit dem Schwert. Ihr wisst schon, wenn man einen Hammer in der Hand hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und so ist es auch, wenn die Gruppe nur Schwerter dabei hat und sonst nix. Ja, dann gibt es noch 5 so kleine Tipps zum Leiten des Spiels. Und zwar sei gerecht und unparteiisch, würfle offen. Regeländerungen sind okay, aber informier die Gruppe darüber. Und Tod ist tot. Das ist der erste Punkt, wo ich auch nur immer im Takt mitnicken kann und sagen, ja, so soll das sein. Dann ist Punkt 2, zeige die Welt. Denn beispielsweise muss die Gruppe ja wissen, je gefährlicher etwas ist, desto offensichtlicher sollte das auch geschildert werden, damit sie sich darauf einstellen kann oder gar nicht erst hingehen kann. Nummer 3, ich sollte die Gruppe vor harte Entscheidungen stellen. Die müssen einfach wissen, dass das Abwägen des Risikos wichtig ist. Ist mir dieser Gegenstand jetzt so wichtig, dass ich versuche, mich dort in diesen Dungeon hineinzubegeben? Oder ist das an dieser Stelle einfach nichts für mich und ich mache erst was anderes? Punkt 4 ist, belohne pfiffige Lösungen. Kämpfe sind nicht gerecht oder ausbalanciert, das heißt, versuche anders zu punkten als drauf zu kloppen. Und Nummer 5, fülle die Welt mit Leben. Das heißt, auch die NSC haben eine Agenda, haben eigene Pläne. Ich sollte versuchen, die Spielercharaktere in die Welt zu verstricken und Bande zu knüpfen nach links und rechts, einfach damit die Welt sich lebendiger anfühlt. Das sind anderthalb echt gute Seiten. Ja, und ich habe es ein bisschen mit Mausritter verwechselt. Ich sage es nur ungern, aber ihr wisst ja, diese ganzen neuen Leute, die alle viel jünger sind als ich und nicht so senil. Wie soll ich die denn auseinanderhalten? Also nein, das SL-Kapitel war endlich mal nicht zum Würfeln und es hat mir trotzdem gut gefallen.
Dann gibt es noch ein letztes Kapitel, das sich um die Welterschaffung dreht und sich dabei auf drei Elemente des Spiels fokussiert, nämlich das Labyrinth, die Wildnis und die Stadt. Und im Dungeon-Teil dieses Kapitels erfahren wir, dass Dungeons klaustrophobisch klar definierte Räume sein sollen, in dem sich alles um Risikobereitschaft, Problemlösung und Erforschung dreht. Und das finde ich mal eine gute Dungeon-Definition, damit kann man wirklich arbeiten. Man soll eine Karte zeichnen, die man vor den Spielenden geheim hält, und Ratten im Labyrinth geht davon aus, dass die Spielenden dann selber eine Karte zeichnen. Außerdem soll man Fallen und Rätsel einplanen und eine Tabelle für Zufallsbegegnungen entwickeln, damit man die Charaktere alle 10 Minuten mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit mit einem Monster konfrontieren kann. Und diese Begegnungen müssen, wie es sich für oldschoolige Abenteuer gehört, nicht ausbalanciert sein. Natürlich dürfen auch Geheimnisse und Geheimgänge nicht fehlen im Dungeon. Und dann wird noch ein Element-Methode vorgestellt, um Dungeons zu erschaffen. Zuerst bekommt jeder Raum ein Element, zum Beispiel ein Monster. Danach soll man dann nach und nach Verbindungen zu den anderen Elementen suchen und überlegen, in welcher Verbindung sie zueinander stehen. Dann ergänzt man ein weiteres Element auf Grundlage dessen, was man schon über den Dungeon weiß. Und diese Methode soll man dann nutzen, um Dungeons möglichst geschickt gestalten zu können. Abschließend erfahren wir noch, dass Dungeons nicht geradlinig sein sollen, sondern Möglichkeiten bieten sollen, verschiedene Wege zu gehen. Insgesamt würde ich dann sagen, das ist ein kleiner, feiner Leitfaden zum Dungeon-Design, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Im Teilkapitel zur Wildnis bekommen wir dann Ideen geliefert, wie man einen Hexcrawl designt, wobei man mit der näheren Umgebung und einem Rückzugsort anfängt und dann die Karte Stück für Stück mit entsprechendem Gelände und Zufallsbegegnungen füllt. Und natürlich darf es an besonderen Orten und Geheimnissen nicht fehlen. Und im Teilkapitel zur Stadt erhalten wir im Prinzip dann ähnliche Hinweise wie in den beiden Teilkapiteln zuvor, nämlich dass wir ein Thema für die Stadt festlegen, Bezirke und die Beziehungen dieser untereinander entwickeln, eine Tabelle für Zufallsbegegnungen entwerfen, Fraktionen und deren Beziehungen festlegen, etc. etc. Insgesamt ist das ein cooles Kapitel für erfahrene Spielleitung, das irgendwie besser vor das Kapitel mit den ganzen Tabellen gepasst hätte, denn die Tabellen sollen ja bei dem Prozess des Erschaffens helfen und dazu wäre es ja nicht schlecht gewesen, das vorher zu wissen, wie ich vorgehen muss, bevor ich mir die Tabellen angucke. Also aus meiner Sicht ist das hier an der falschen Stelle platziert worden. Gut, und dann haben wir dieses Heftchen schon durchgeblättert und können über die Illustration und das Layout reden.
Jawohl, ich sagte schon, wir haben A4 Querformat. Und jetzt kommt die Überraschung schlechthin, danach flacht der Spannungsbogen wieder etwas ab. Es ist nämlich nicht einspaltig, es ist nicht zweispaltig, nein, es ist auch nicht dreispaltig, sondern gar vierspaltig, wie wir es, glaube ich, fast noch nie hier hatten. Toll ist das absolut klare Layout, dass die Themen, wie schon gesagt, immer auf einer oder zwei Seiten sind. Weniger toll, das ist aber so eine Kleinigkeit, die ich nur anmerken möchte, ist, ich muss ja immer mit 2W6 würfeln und ich hätte gerne noch jeweils die 1 bis 6 davor gehabt, vor den Tabellen. Ja. Das ist zwar gut zu erkennen, aber gerade wenn ihr nicht schon 100 Tabellen in eurem Leben benutzt habt, wäre es einfach schön zu wissen, wenn ich eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 würfel, welche Tabelle brauche ich dann und dann welchen Bereich und dann welche Zahl. Da wären einfach Zahlen passend gewesen. Was die Illus angeht, ja, wir haben auf dem Umschlag irgendwie so einen schwarz-bräunlichen Dungeon, der mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Dann haben wir eine einzige Innenillustration direkt auf der ersten Seite mit irgendeinem Abenteurer, der irgendwie einen Rucksack und so aus einem schleimigen Dungeon-Ausgang rausschleppt. Dann haben wir noch so eine Filler-Illustration mit einem Folianten, der auf der dritten Seite direkt ist. Und das war's dann für Illustrationen. Dann sind wir durch damit. Naja, gut, da hätte man vielleicht noch in irgendeiner British Library oder sowas vielleicht irgendwas finden können zur Not. Da wäre mehr gegangen. Aber lass uns mal das ganz klar sagen, das Moped kostet auf Deutsch 4,95 Euro neu. Also da möchte ich nicht meckern, dafür ist das gedruckt, dafür kriege ich das vor die Haustür gelegt. Also zum Layout sage ich nichts Schlechtes, mir fehlen nur die Zahlen.
Ich kann da auch nicht viel Schlechtes sagen, du hast ja schon gerade schon gesagt, solide gelayoutet, DIN A4 Querformat. Wenig Illustrationen. Die Illustrationen, die du gerade erwähnt hast, die habe ich schon in diversen anderen Publikationen gesehen. Also auch die scheint nicht einzigartig zu sein. Ja, immerhin ist das Layout klar. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Die Illustrationen, die da sind, die wenigen, sind solide. Dann können wir einfach direkt zum Fazit übergehen. Ich beginne mal. In Ratten im Labyrinth steckt jede Menge kreative Energie. Dann können wir einfach direkt zum Fazit übergehen. Ich beginne mal.
Ja, bitte.
In Ratten im Labyrinth steckt jede Menge kreative Energie. Ganz viele tolle Ideen und Tabellen, die man nutzen kann, um ein regelleichtes, oldschooliges Rollenspiel zu spielen. Allerdings setzt Ratten im Labyrinth wirklich viel Improvisationstalent und Kreativität voraus, um es wirklich leiten zu können. Das hier ist meiner Meinung nach definitiv nichts für AnfängerInnen. Auch wenn das Heft so regelleicht daherkommt, denn fast alles liegt hier in den Händen der Spielleitung. Ohne deren Vorbereitung, Kreativität und Ideen wäre das ganze Spiel im Prinzip nichts. Man wird zwar unterstützt, aber ich glaube, man muss schon viel mitbringen. Und wenn man genau das aber mitbringt, dann hat man hier einen großen Pool an coolen Ideen und Tabellen, die man natürlich auch für andere Rollenspiele verwenden kann. Und allein das Kapitel für NSC werde ich mir direkt klauen, um damit Charaktere in anderen Runden auszugestalten. Und ich werde mir auch direkt das Kapitel für die Städte klauen, um mal eine kleine Stadt zu entwerfen und Fraktionen dazu. Also insgesamt ein cooles Spiel, aber mit einer größeren Einstiegshürde als das eine oder andere Konkurrenzprodukt, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Es ist halt so krass kondensiert und es werden so wenige Informationen gegeben, da musst du schon mehrere solcher Sachen gespielt oder erlebt haben. Du weißt ja, diese jungen Leute, ich kenne die alle nicht, aber habe ich nicht irgendwie im Hinterkopf, dass Ben Milton irgendwie das so für Schulzwecke mit SchülerInnen und sowas alles bastelt und so einen YouTube-Kanal und sowas hat, irgend sowas klingelt bei mir im Hinterkopf und dann kann ich mir das so vorstellen. Der hat das so entwickelt, der spielt das dann mit seiner Nachmittags-Rollenspiel-AG an der Schule und dann sind die Kids das so gewöhnt und haben das ja von ihm, der das kann, praktisch gelernt und mitbekommen und dann funktioniert das ganz ausgezeichnet, kann ich mir vorstellen. Du hast gesagt, du würdest dir einige Tabellen direkt klauen. Ich glaube, ich hätte Bock, direkt mal ein Abenteuer damit zu entwerfen. Ich könnte wahrscheinlich das mittlerweile nach ein paar Jahren Spielleitung auch halbwegs spontan erwürfeln und dann loslegen und das im Spiel alles entwickeln. Aber ich glaube, ein Abenteuer, was ich hier mit diesem Baukasten entwerfen würde, mit seinen Monstern, mit seinen Eigenheiten und so, da würde schon ziemlich abgefahrener Kram bei rumkommen. Und ja, ich glaube, das würde auch gut, das hat für mich immer irgendwas zwischen Langmar und Purpurplanet, so eine Art Schnittmenge würde dabei rauskommen. So ein Langmar-Dungeon damit basteln, hätte ich fast Bock drauf. Mal schauen, ob ich da irgendwann Zeit habe, ein paar sechsseitige Würfel durch die Gegend zu schmeißen. Ja, spielen kann man das auch. Das wird funktionieren. Das ist absolut regelleicht. Hat ja, wie viele Oldschool-Sachen, im Prinzip nur ein Kampfsystem und ein grobes Probensystem mit diesen drei Attributen. Das wird absolut funktionieren. Das ist robust, das haut hin. Das ist auch sehr tödlich natürlich. Aber ich finde das cool. Und wie gesagt, 4,95 €, dafür kannst du dir mal so ein Heftchen vorbeischicken lassen. Da machst du nichts falsch mit.
Das denke ich auch. Und ich hoffe, dass wenn du dieses Abenteuer entwirfst, dass du deinen Panzerwaschbären auf jeden Fall irgendwo unterbringst. Der muss da auf jeden Fall drin auftauchen.
Der Panzerwaschbär rockt. Den habe ich tatsächlich mir auch schon auf ein separates Blatt geschrieben.
Sehr gut. Und mit diesen Panzerwaschbären verabschieden wir uns für heute aus der Folge und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ich würde gerne Waschbären-Abschiedsgeräusche machen, aber ich spreche kein Waschbärig. Also, ciao.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.